Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder ein Mittwoch. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und in der schönen Welt des Wasserstoffs mittlerweile eine feste Größe, natürlich seit vielen Jahren, ist auch der Johannes. Hallo Johannes, servus.
Wobei die feste Größe ist ja eher unser Podcast.
Ja, ja.
Die Wasserstoffbar,
Hydrogen Bar. Die ist, genau. Der Hydrogen Bar ist nicht so sehr größer wir. Als die Personen. Ja, richtig.
Genau.
So ist es. So ist es, genau. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine weitere Episode dieses schönen Podcasts. Und heute, Johannes, wollen wir mal den Blick weiten und den Blick schweifen lassen in die ganze Welt hinaus. Wir haben uns verschiedene News, verschiedene Verlautbarungen, verschiedene Ankündigungen aus der ganzen Welt angeschaut und haben uns einige Highlights herausgepickt, die wir heute mal ein bisschen näher vorstellen wollen.
Genau, und wir starten hier direkt neben Deutschland in den Niederlanden. Da gab es vor kurzem eine Meldung, wo der die niederländische Organisation für angewandte wissenschaftliche Forschung, the Netherlands Organization of Applied Scientific Research, abgekürzt als TNO. Ich weiß nicht, wie man da drauf kommt, aber es ist so. Die hat eine Studie gemacht oder hat sich mal angeschaut, wie teuer wird denn grüner Wasserstoff in den Niederlanden.
Ja.
Und das ist aus der Hinsicht wichtig, weil natürlich Niederlande will viel Wasserstoff einführen, will natürlich ihre Häfen darauf auslegen, dass sie in der Zukunft statt wahrscheinlich Flüssiggas oder Nebenflüssiggas auch Wasserstoff importieren. Und dann hat man dann natürlich wirklich die direkte Konkurrenz zwischen Wasserstoff, der vor Ort hergestellt wird, und dem importierten Wasserstoff.
Ja, und leider, Johannes, diese Organisation hat festgestellt, ja, die Sache mit dem Wasserstoff, dieses Kilogramm an Wasserstoff, das wird doch teurer als gedacht. Zumindest teurer, als es vorhergehende Untersuchungen haben vermuten lassen. Man rechnet damit einen Preis für den grünen Wasserstoff von ca. 13 Euro pro Kilogramm H2 zu übersteigen, tatsächlich. Und das ist eben mehr, als man ursprünglich angenommen hatte.
Ja, und das ist natürlich um einiges mehr als die ein oder anderen Preispunkte, die wir in unserem Podcast ja schon mehrmals gehört haben, wo dann gesagt wird, irgendwelche Studien sagen 1 Euro, 2 Euro, vielleicht 3 Euro und dann teurer Wasserstoff ist bei 5 Euro pro Kilogramm.
Ja.
Und jetzt ist man hier plötzlich bei 13. Wie kann das denn sein?
Ja, als Gründe wurden da ausgemacht, die sind jetzt tatsächlich wenig überraschend wahrscheinlich, die steigenden Elektrizitätskosten, die steigenden Elektrizitätspreise, die gestiegenen Gebühren für die Netzwerke, also für die Leitungen, und die Inflation. Und das sind drei Hauptfaktoren, die das Ganze dann doch so sehr verteuert haben, dass man jetzt eben von höheren Annahmen ausgehen muss. Und diese höhere Annahme, wie gerade eben gesagt, die liegt aktuell jetzt eben bei mehr als 13 Euro pro Kilogramm H2. Ja.
Und es ist auch wichtig, dass das jetzt keine reine Theorierechnung ist. Also es ist natürlich alles einfach modelliert, aber es basiert auf einem Vorzeigeprojekt, auf seinem Research-Projekt in Rotterdam im Hafen, wo verschiedene Wasserstoff- oder grüner Wasserstoff-Initiativen angesiedelt sind und wo auch Wasserstoff, grüner Wasserstoff hergestellt werden soll. Und wo man wirklich dann jetzt, wo es so ungefähr, je realer das wird, desto mehr Daten hat man natürlich, das sich im Detail durchzurechnen.
Ja. Ein weiterer Faktor, und da zeigt sich diese Untersuchung, diese Studie sehr offen und sehr selbstkritisch. Was bisher unterschätzt worden ist, ist tatsächlich auch die CapEx für die Anlagen, die nötig sind. Also man ist in vorhergehenden Untersuchungen, in vorhergehenden Annahmen von zu niedrigen Investitionskosten für Equipment wie zum Beispiel den Elektrolyseur ausgegangen. Und da zeigt sich jetzt auch, die Elektrolyseure sind teurer als gedacht. Und aus dem Grund sind auch diese Unit Capital, die Unit Capital Costs UCC höher als gedacht. Und da spielt dann natürlich wiederum, und das ist ja wieder auch das alte Lied, da spielen dann natürlich auch wieder Fördermittel eine Rolle, die natürlich diese UCC, also diese Anschaffungskosten, signifikant natürlich beeinflussen. Wenn es höhere Förderungen gibt, dann sind die UCC niedriger. Und auch da hat sich gezeigt, die wurden etwas, ja, jetzt wiederum dann sozusagen halt überschätzt. Also auch die Fördermöglichkeiten, die Subsidies sind nicht so in dem Maße jetzt in der Realität vorhanden, wie man das gedacht hätte. Und dadurch ergeben sich diese höheren UCCs.
Ja, und ne, vielleicht der Lichtblick, den die Studie dann halt sieht, ist, dass sie sagt, ja gut, man hat halt viel an diesen Preissteigerungen, den erhöhten Strom, den erhöhten Herstellungskosten von Wasserstoff, liegt daran, dass das Equipment so teuer ist. Und da ziehen die dann Parallelen zu der Entwicklung in der Windkraftbranche, wo man ja am Anfang auch extrem hohe Kosten hatte pro Kilowattstunde Strom, die erzeugt wurde. Und wo sich das innerhalb der letzten 10 Jahre auch im Prinzip gedrittelt hat.
Ja.
Das ist natürlich eine Hoffnung. Die Frage ist, ist es so 1:1 vergleichbar?
Ja.
Wahrscheinlich nicht, aber irgendwie wird natürlich der Preis sinken, je höher die Nachfrage ist. Ja. Und da wird es eine Entwicklung geben. Die Frage ist halt natürlich wirklich, ist das ausreichend? Weil 13 Euro, das ist natürlich schon ein Wort und das ist ja mehr als 13 Euro. Selbst ja, wenn das wirklich jetzt den gleichen Entwicklungsschritt macht und sich drittelt, der Preis, dann ist man ja doch noch bei 4 bis 5 Euro, was dann eigentlich so bei diesen hohen Preispunkten ist, die in vielen Studien ja erwähnt werden, aber dann natürlich irgendwann in 10 Jahren oder sowas, also auch nach dem magischen Jahr 2030, da wird sich natürlich der Wasserstoffpreis in anderen Ländern hoffentlich noch besser entwickeln.
Ja.
Wo dann halt wieder die Frage ist, macht es Sinn, in den Niederlanden grünen Wasserstoff herzustellen?
Ja, genau. Die Untersuchung oder die Studie oder wie man es immer auch bezeichnen möchte, die gibt dann auch einige Empfehlungen ab. Die sind jetzt auch nicht super überraschend, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du es dir durchgelesen hast. Die beiden Hauptempfehlungen sind, die Politik möge doch die regulatorischen Hürden etwas abbauen und zurückschrauben. Sowas kann man natürlich immer, natürlich gerne mal verlangen. Das geht immer gut. Und die zweite Empfehlung ist im Endeffekt, ja, die Investoren, die sollen doch etwas mutiger sein und sollen doch Entscheidungen mal treffen und einfach mal vorangehen, einfach mal machen sozusagen. Ja, ist natürlich auch schön und gut, so eine Empfehlung abzugeben. Aber es geht halt um Euros. Und da muss man halt auch sagen, jetzt an den Mut der Investoren zu appellieren, wird wahrscheinlich in vielen Fällen jetzt nicht den entscheidenden Unterschied machen, könnte ich mir denken.
Ja, genau. Also ja, Investoren lassen sich nicht von irgendwelchen Studien oder Aufforderungen in Studien beeinflussen, sondern die wollen natürlich irgendwie die Sicherheit haben oder zumindest so viel Sicherheit wie möglich, dass ihr Projekt dann auch Sinn ergibt.
Was man auch noch dazu sagen muss, die Untersuchung, die ist gefußt auf einer relativ kleinen Stichprobe. Logischerweise, es gibt halt noch nicht so viele Wasserstoffprojekte, die tatsächlich in der Realität vorhanden sind. Insofern hatte die Stichprobe eine Größe von 14 Elektrolyseprojekten im Bereich von 100 Megawatt bis 200 Megawatt, die da eben in diese Untersuchung, in diese Studie mit aufgenommen worden sind. Und man weist auch sehr, sehr offen und transparent darauf hin, die Ergebnisse für jedes dieser 14 Projekte sind verhältnismäßig unterschiedlich. Also da gibt es eine hohe Variabilität. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wo dieses Projekt steht, wann es aufgebaut wurde, wie die genauen Randbedingungen sind. Und das ist eben auch noch ein weiterer Faktor, der eben erwähnt wird. Ja, es gibt eine Unsicherheit, weil auf der einen Seite eben halt die Stichprobe verhältnismäßig klein ist und auf der anderen Seite diese kleine Stichprobe eben auch dann so unterschiedliche Daten produziert.
Genau. Ja. Noch irgendwas aus den Niederlanden?
Nein, ich würde sagen, wir schauen weiter. Wie gesagt, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis, diese Studien, diese Untersuchungen, diese Meldungen, die wir hier vorstehen, die sind natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn euch zu dem einen oder anderen Thema von heute weitere Einzelheiten und Details interessieren, dann scrollt einfach nach unten und schaut es euch eben selber an, lest es euch selbst durch, dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen.
Genau. Und dann gehen wir weiter, vielleicht nach Entfernung wieder. Was ist näher in Deutschland? Dann kommt irgendwann Tunesien.
Dann kommt Tunesien, ja.
Genau, genau. Also klarer Fall, dass wir uns da mal umgeschaut haben. Was gibt es denn hier im Bereich Wasserstoff? Das ist vielleicht auch ganz interessant im Hinblick auf das Interview, das wir vor einiger Zeit mit zum Thema Jordanien
hatten. Ja.
Also da ist man wieder so in der, ja, das ist eigentlich nicht Nahe Osten, aber zumindest da dieser südliche Mittelmeer. Ich weiß nicht, was ist da die Gemeinsamkeit? Irgendwie gibt es eine Gemeinsamkeit, aber naja. Es ist auf jeden Fall vor der Haustür Europas quasi.
Ja, genau.
Und direkt am Mittelmeer hat natürlich viel Sonne. Und da kommt wahrscheinlich dann auch der Gedanke, kann man da nicht was mit Wasserstoff machen?
Ja. Genau, und da gibt es ein Verbundprojekt, ein Konsortium, hat sich da gegründet sozusagen zwischen dem französischen Energieriesen Total und dem österreichischen Energieversorgungsunternehmen Verbund und eben Tunesien als Land sozusagen. Und dieses Projekt, das da auf die Beine gestellt werden soll, nennt sich H2 Notos. Und wenig überraschend, Johannes, es soll Wasserstoff erzeugt werden aus Windkraft und aus Photovoltaik.
Genau. Und also es ist jetzt wirklich erst ein Memorandum of Understanding, das heißt wirklich ganz am Anfang, dass man das jetzt mal untersucht, dass man im Prinzip diese typischen Marktstudien macht und irgendwann zur Investment Approval kommt. Aber es ist halt der erste Schritt, um da wirklich zu schauen, wie kann ich dort vor Ort, wo es eben viel erneuerbare Energien gibt, grünen Wasserstoff direkt herstellen.
Ja. Und die Zeit, die drängt, das muss man auch sagen, weil es gibt wiederum natürlich das magische Jahr, spielt hier natürlich auch wieder eine Rolle. 2030 soll tatsächlich die Pipeline dann schon auch betriebsbereit sein, die ja den Namen trägt South H2 Corridor, die dann den erzeugten grünen Wasserstoff von Nordafrika, von Tunesien eben nach Europa transportieren soll, namentlich nach Italien, Österreich und auch nach Deutschland. Am Anfang sollen 200.000 Tonnen von grünem Wasserstoff im Jahr transportiert werden. In der Endausbaustufe sind es dann nochmal signifikant mehr. Da soll dann, jetzt habe ich die Zahl irgendwo verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe, Johannes, da ging es dann irgendwann um 1 Million Tonnen grünen Wasserstoff im Jahr, die dann langfristig da von Nordafrika nach Europa geschafft werden sollen. Genau, jetzt habe ich die Zahl wieder gefunden. Genau, so ist es.
Genau, und ja, also die Zeit drängt. Es ist natürlich wieder so ein Projekt, das erinnert so ein bisschen an Desertec und die Idee dort halt, wo die erneuerbaren Energien vorhanden sind, dann den Wasserstoff, die Energie herzustellen und dann nach Europa zu bringen. Es macht bestimmt auch Sinn. Die Frage ist wirklich, wie wirtschaftlich ist es, wie sieht es dann aus mit den ganzen Kosten? Wie teuer wird dann der Wasserstoff? Gerade wenn wir jetzt sehen in den Niederlanden, da liegt man bei 13 Euro pro Kilogramm.
Ja.
Da sollte man dort signifikant drunter sein, weil natürlich wahrscheinlich die erneuerbaren Energien viel günstiger ist, weil halt mehr Sonne zumindest verfügbar ist, wahrscheinlich auch mehr Wind direkt am Meer. Allerdings braucht man auch eine Entsalzungsanlage, weil das Ziel ist wirklich, das Meerwasser herzunehmen und das dann in der Elektrolyse zu verwenden. Und die braucht natürlich wieder Energie. Andererseits, wir hatten ja schon einige Studien, wo dann schon gesagt wird, ja, selbst mit den Entsalzungsanlagen kann man Wasserstoff sehr, sehr günstig direkt da in den Ländern herstellen, wo viel Sonne und Meerwasser vorhanden ist.
Ja, genau. Eine interessante Sache auf jeden Fall wieder. Und wir können uns schon wieder auf das Jahr 2030 freuen, weil da kann man dann auch hier prüfen, was da in Tunesien jetzt konkret entstanden ist und ob da eben wirklich dann 200.000 Tonnen im Jahr nach Europa transportiert werden. Sehr interessant. Die Projektpartner sind aber ja schon natürlich Unternehmen auch, die wissen, wie es geht, wie viel sowas kostet und wie man sowas managen muss. Jetzt sowohl, glaube ich, Total Energies wie auch Verbund, die haben da, glaube ich, mehr als genug Erfahrung und die wissen schon, wie man sowas managt und wie man sowas macht.
Ja, also es ist nicht nur irgendwie ein Startup, sondern da steht auch Kapital im Prinzip im Rücken.
Ja.
Da sollte es, also wenn die Entscheidung treffen, dass sie das machen, dann haben die auch das Geld, das umzusetzen.
Ja, so ist es dann.
Genau. Genau. Ansonsten ist auf jeden Fall interessant, das ja jetzt zu verfolgen, weiter anzuschauen und
ja, zuletzt.
Genau.
Wollen wir den Blick dann nochmal weiter schweifen lassen, Johannes? Wir schauen nach Holland und Tunesien noch weiter in die Entfernung hier von Deutschland aus. Wir schauen nach Thailand bzw. nach Japan.
Genau. In Thailand ist man auch mit Wasserstoff aktiv und zwar nicht nur mit Wasserstoff, sondern auch mit Ammoniak, also dem grünen Ammoniak dann natürlich. Und da gibt es gerade auch wieder Bestrebungen, oder was heißt wieder? Eigentlich jetzt gibt es Bestrebungen von japanischen Firmen, genauer gesagt von JERA. Das ist irgendwie der größte japanische
Energieversorger
oder Energiefirma, Energy Trader. Die wollen dort zumindest ein Demonstrationsprojekt machen, um zu schauen, wie kann man denn Wasserstoff und Ammoniak herstellen und auch nutzen. Also vor allem geht es da anscheinend um den Demand, also die Nutzung. Und ja, das ist natürlich irgendwie in Zusammenarbeit mit weiteren japanischen Firmen und dann mit dem NEDO. Das ist eine Art wissenschaftliches Konstrukt. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das mit dem Fraunhofer vergleichen oder auch mit dem, das ist wahrscheinlich eher noch mehr staatlich.
Im weitesten Sinne, ja, genau.
Und vergibt halt auch Fördermittel.
Ja.
Und ja, die unterstützen das Projekt und wollen dann mit JERA quasi Thailand evaluieren.
Ja, genau. Und die Idee ist natürlich, vor Ort in Thailand dann Wasserstoff zu erzeugen, aber auch nicht nur Wasserstoff, sondern auch Ammoniak. Das wird also explizit auch genannt, weil man in Japan ja immer das Problemchen so ein bisschen hat. Man ist relativ weit von allen anderen entfernt und muss natürlich diese erzeugten Wasserstoff dann irgendwie auch nach Japan transportieren. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle diese Projekte, die es gibt, bezüglich Transport von flüssigem Wasserstoff auf Schiffen. Ein anderer Pfad ist natürlich jetzt nicht nur den flüssigen Wasserstoff zu transportieren auf einem Schiff, sondern halt vielleicht flüssiges Ammoniak auf einem Schiff zu transportieren. Und aus dem Grund ist auch ein Bestandteil dieses Projekts eben die Möglichkeit zu untersuchen, ob in Thailand dann wirklich Ammoniak erzeugt werden kann, dieses Ammoniak dann nach Japan transportiert werden kann und dort eben dann vor Ort in Japan dann über einen Cracking-Prozess dann aus dem Ammoniak eben wieder Wasserstoff gemacht werden kann, sodass man diesen Wasserstoff dann vor Ort in Japan auch tatsächlich nutzen und verbrauchen kann.
Genau, es ist halt, finde ich, interessant, dass die Japaner natürlich wieder nach Thailand schauen. Also Thailand ist so gefühlt der Außenposten von Japan. Die japanischen Firmen sind da wahnsinnig aktiv. Und darum macht es quasi wahrscheinlich aus der Sicht sehr viel Sinn, dass die dort hingehen, da kennen sie sich aus, da haben sie ihr Netzwerk. Es ist natürlich auch wieder so, Thailand liegt in einer schönen Sonnenlage und da könnte man dann auch relativ einfach das in wahrscheinlich grünen Wasserstoff umwandeln.
Ja.
Wobei ich glaube, in dem Projekt steht nichts wirklich drin, dass es wirklich grüner Wasserstoff ist. Da ist ja auch so, dass die japanischen Firmen jetzt nicht so drauf fixiert sind wie vielleicht europäische Spieler.
So ist es, genau.
Da, die sagen natürlich, erstmal muss der Wasserstoff da sein. Grün machen kann man es dann später noch immer.
Ja.
Aber wichtig ist, dass wir halt erstmal Wasserstoff haben und dann den ganzen Zyklus zum Laufen bringen. Das hat natürlich auch einen validen Punkt.
Ja. Trotzdem, ob jetzt grün oder nicht, das passt natürlich so ein bisschen in die Strategie, auch die Thailand verfolgt. Die möchten tatsächlich Carbon Neutral sein im Jahr 2050. Also nicht im magischen Jahr 2030, sondern noch etwas weiter in der Zukunft. Und möchten dann Net Zero erreicht haben in 2065. Also noch etwas weiter in der Zukunft. Aber deshalb stellt man sich dann natürlich auf und möchte dann natürlich auch auf solche Technologien wie Wasserstoff und Ammoniak setzen, um eben auch eine Chance zu haben, dieses eigene Ziel dann irgendwann erreichen zu können und auch das eigene Energiesystem entsprechend umstellen zu können und auch selbst eben halt von den CO2-emittierenden Energieträgern irgendwann wegzukommen und nicht sozusagen, und so ist ja immer so ein bisschen die Gefahr für diese Herstellerländer, wo der Wasserstoff irgendwann mal produziert werden soll, dass das gute Zeug sozusagen halt nach Japan verschifft wird oder nach Europa verschifft wird oder sonst irgendwo hin und man selber sozusagen dann auf den dreckigen Kohlekraftwerken sitzen bleibt. So soll es in Thailand nicht sein. Da möchte man eben auch bis 2050 oder dann bis spätestens 2065 dann auch selbst natürlich die Energiewende in gewisser Hinsicht geschafft haben.
Genau, also große Ziele. Es ist wie immer interessant, was sich daraus entwickelt. Vielleicht kriegen wir schon in einem Jahr mit, wie es da weitergeht, weil das jetzt irgendwie das Ziel, dass diese Studie innerhalb dieses Jahres dann abgeschlossen wird. Oder innerhalb von einem Jahr, die haben ja da so einen verschobenen Zeitplan und die Japaner, weil die da immer vom Fiskaljahr je reden. Also wahrscheinlich irgendwann innerhalb vom nächsten Jahr sollte es abgeschlossen sein. Und vielleicht kriegen wir dann die Ergebnisse mit, wenn die nicht alle nur auf Japanisch verfügbar sind.
Ja.
Aber wäre auf jeden Fall interessant.
Ja, sicher, genau. Ja, wir bleiben dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch zu dieser Meldung, zu diesen Ankündigungen, wie vorhin schon gesagt, gibt es mehr Einzelheiten, mehr Details in den Shownotes. Das heißt, ihr scrollt am besten einfach in eurem Podcast-Player etwas nach unten, schaut euch die Shownotes an, klickt drauf und ladet euch selbst dann die Einzelheiten runter und könnt euch selbst ein Bild machen. Und ich denke, das war's für heute, Johannes, oder?
Genau, das war's.
Ja.
Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann meldet euch gerne unter kontakt@hydrogenbar.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Wir freuen uns immer über Feedback, über eure Anregungen, über eure Kritik natürlich auch. Und ja,
wir freuen uns vor allem, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet für die nächste Folge.
Wir wieder zusammen hierher kommen und bis dahin eine schöne Woche.
Eine schöne Woche, macht's gut, bis bald, ciao.